Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Heute in der Predigt geht es weiter in 1. Korinther. 1. Korinther 10, Vers 14 bis 11, Vers 1. Und ich will am Anfang einfach nochmal ganz kurz um Gottes Segen bitten. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir dein Wort haben, dass wir drin lesen können. Und ich möchte dich jetzt bitten, wenn wir das lesen, ja, dass du zu uns sprichst, dass du uns das aufschließt, dein Wort, dass wir etwas mitnehmen und dass du ja Segen schenkst durch dein Wort, dass es etwas bewirkt und dass du an unseren Herzen arbeitest, aber auch, ja, dass es Auswirkungen hat auch für unser Leben. Amen. Ich lese zunächst den Predigttext, 1. Korinther 10, Vers 14 bis 11, Vers 1. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Wie mit Verständigen rede ich, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn wie es ein Brot ist, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht das irdische Israel an. Sind nicht die, welche die Opfergaben essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun, dass der Götze oder das Götzenopfer etwas bedeutet? Vielmehr sage ich, was die Nationen opfern, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn Anteil haben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern jeder, was dem anderen dient. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht um des Gewissens willen nach. Denn die Erde gehört dem Herrn und was sie erfüllt. Wenn aber jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, dann esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht um des Gewissens willen nach. Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Götzenopferfleisch, dann esst es nicht, um dessen Willen, der es angezeigt hat, und um des Gewissens Willen. Denn die Erde gehört dem Herrn und was sie erfüllt. Ich rede aber nicht vom eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Doch warum sollte meine Freiheit durch das Gewissen eines anderen beurteilt werden? Wenn ich es aber mit Danksagung genieße, warum sollte ich gelästert werden wegen dem, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Gebt keinen Anstoß weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes, genauso wie ich auch jedem in allem zu gefallen lebe und nicht suche, was mir, sondern was den vielen dient, damit sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Soweit der Bibeltext. Ich will für die Predigt so drei Kernaussagen oder drei Punkte einfach vorab mitgeben. Vielleicht können es die Punkte sein, die ja euch da nochmal dran erinnern. Aber einfach drei Punkte kurz vorab. Erstens, dein Leben ist ein Gottesdienst. Erinnere dich daran und lebe danach. Und lass dich von nichts abbringen, Gott die Ehre zu geben. Zweitens, der Tisch des Herrn ist kein Stammtisch, sondern Ausdruck von Gemeinschaft mit dem Ewigen, mit dem allmächtigen Gott. Und drittens, echte Freiheit befreit vor Selbstverwirklichungszwang und hat den anderen im Blick. Wer wirklich frei ist, der ist auch frei von Egoismus. Jetzt zunächst nochmal, um so ein bisschen wieder reinzufinden in 1. Korinther, wo wir letzte Woche aufgehört hatten, die Situation einfach zum Verständnis. Die Christen in Korinth, einige davon zumindest, die hatten sich aus dem Götzendienst zu Christus bekehrt, sind zum Glauben gekommen und kamen aus der Tradition des Götzendienstes und sie kannten diese gängige Praxis des Götzendienstes aus der eigenen Vergangenheit, beziehungsweise war es tägliche Routine und sie waren häufig damit konfrontiert. In Korinth gab es viele Götter und auch viele Feste zu Ehren der Götter und zu den verschiedensten Anlässen gab es Götzenopfer und Götzenopferfeiern. Und dieses Opferfleisch wurde dann auf dem Fleischmarkt verkauft. Und der Vorteil, der sich dann daraus ergab, war, dass dieses schon bereits zubereitete Fleisch gleich an Ort und Stelle verzehrt werden konnte, so quasi als Restaurant im Götzentempel. Und jetzt war die Frage, so als Christ, wie geht man damit um? Kann ich dieses Fleisch essen oder nicht? Und das hatten wir schon in Kapitel 8, wo es auch um Götzenopferfleisch ging. Und jetzt diese Korinther, die frisch bekehrten Christen, die fühlten sich jetzt frei von diesem Kult, von diesem Götzenopferkult und meinten, sie könnten entspannt jetzt da an diesen Götzenopferfesten teilnehmen. Weil schließlich wussten sie ja, auch haben wir gelesen in Kapitel 8, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind. Also die anderen gibt es nicht, die Götzen sind tot. Und wenn wir uns da jetzt da hinsetzen und unser Fleisch genießen, das ist ja nicht schlimm, weil das ist ja nur, die Götzen sind tote Materie. Und wenn wir da jetzt so dabei sitzen, da wird schon nichts passieren. Wir feiern ja auch nicht wirklich für den Götzen, sondern essen ja nur unser Fleisch in geselliger Runde. Und die Korinther hatten so ein bisschen die Tendenz, auch sich selbst zu überschätzen, beziehungsweise auch so ein bisschen da, eben auch diese Idee, was ist da Schlimmes dabei? Und nicht ohne Grund ist in dem letzten Text, in den ersten Versen, Vers 12, ja auch beschrieben in Kapitel 10, Vers 12, darum, wer meint, dass er steht, der sehe zu, dass er nicht fällt. Und jetzt kommt dieser neue Abschnitt hier ab Vers 14. Und da steht, darum. Und das ist die Verbindung zu den Versen vorher, 1 bis 13. Die Verbindung wird hergestellt aus dem warnenden Beispiel aus der Wüstenwanderung des Volkes Israel, wo eigentlich als Erinnerung die Korinther letztendlich durch dieses Beispiel lernen sollten oder Schlussfolgerungen ziehen sollten, eben nicht so zu handeln wie das Volk Israel, eben mit diesen erhofften Konsequenzen lernen aus den Fehlern der anderen. Aber das war letzte Woche. Jetzt hier darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Flucht ist mehr als nur nicht tun. Es bedeutet weglaufen. Warum vor Götzendienst weglaufen, wenn doch die Götzen sowieso tot sind und ich von Gott befreit bin? Das erklärt der Apostel Paulus anhand eines dreifachen Vergleichs in den folgenden Versen. Ein Vergleich von Gemeinschaft, von Teilhabe, von Anteilnahme, von Zugehörigkeit. Das ist ab Vers 16. Aber zunächst noch ein ganz kleiner Nebengedanke zu dem Vers 15. Verständige, beurteilt ihr, was ich sage. Mich hat dieser Vers angesprochen und ich will diesen Gedanken noch kurz da einfügen. Vielleicht ist es für euch auch interessant. Paulus hätte die Autorität gehabt, den Korinthern mal so richtig den Schuh aufzublasen. Also ihnen klare Vorgaben zu geben, was sie zu tun haben und was nicht. Er hat es vielleicht auch an manchen Dingen in manchen Stellen getan, wie wir im Korintherbrief ja lesen. Aber hier in diesem Beispiel, mit diesem Hinweis auf Verständige, der Hinweis auf den Verstand der Korinther und auf die Empfehlung, prüft selber, ob das auch richtig ist, was ich jetzt sage. Dadurch gibt der Apostel Paulus ein, finde ich, sehr gutes Vorbild für uns im Umgang mit alltäglichen Problemen und Fragen in unserer Gemeinde oder auch zwischen Christen. Vielleicht nicht einfach dogmatisch und befehlend und strafandrohend vorgefertigte Meinungen anderen aufdrücken, sondern den Mut zu haben, dem anderen eine selbstständige Beurteilung zuzutrauen. Das fördert Vertrauen und Verantwortung gleichermaßen und hilft dem Einzelnen, standfest zu werden und im Glauben zu wachsen. Und es ist ein Zeichen von gelebter Demut. Und das ist vor allem aber dann schwierig und eine Herausforderung, wenn ich bereits eine klare Meinung habe zu bestimmten Themen und konkrete Vorstellungen habe, die ich vertrete. Dieses Beispiel Verständige beurteilt ihr, macht aber auch noch was anderes deutlich, dass nämlich der christliche Glaube und das praktische Leben als Christ nicht etwas für Träumer und Wahnsinnige ist, die einfach blindlings irgendwelchen Traditionen folgen, sondern dass unter der Voraussetzung des notwendigen Glaubens und Vertrauens auf Gott die Dinge unseres Lebens sehr wohl mit dem Verstand und mit wachem Geist beurteilt werden können und sollen. Aber nur so viel kurz dieser Einschub. Jetzt zu diesem Vergleich ab Vers 16, der Vergleich von Anteilnahme, von Teilhabe und Gemeinschaft. Warum die Korinther vor dem Götzendienst davonlaufen sollen. Erstens, Vers 16, der Kelch des Segens. Der Kelch, den wir letztendlich auch segnen, wofür wir Gott danken beim Abendmahl, beim Brotbrechen. Der bedeutet Gemeinschaft des Blutes Christi. Ein Ausdruck der Gemeinschaft mit unserem Herrn, der für uns sein Blut vergossen hat. Das ist ein deutliches Zeichen dieser Anteilnahme. Zweitens, das Brot, das wir brechen, auch beim Abendmahl, beim Brotbrechen, das ist ein Leib, das bedeutet einerseits die Gemeinschaft mit dem Leib Christi, wie es hier steht, aber auch eben dieses eine Brot, wir die vielen, als Ausdruck der Gemeinschaft untereinander und ein Leib zusammengefügt und zusammengesetzt aus vielen, die alle teilhaben, nämlich viel mehr als nur hier die Christen in Traunreuth, sondern alle Erlösten. Und das Dritte, Vers 18, seht das irdische Israel an, sind nicht die, welche die Opfergabe essen in Gemeinschaft mit dem Altar. Das nimmt Bezug, das habe ich nachgelesen, nimmt Bezug aus 3. Mose 7, da geht es um das Friedensopfer. Da haben die, die ein Opfer bringen wollten, sind zum Altar gekommen, zum Priester, und dann wurde ein Teil Gott geopfert, ein Teil bekam der Priester und ein Teil hat der, der opfern wollte, dann selbst bekommen. Und dann hieß es, und esst dies an diesem Tag vor Ort. Das heißt, da waren die Menschen, die Opfer bringen wollten, in Gemeinschaft am Altar mit Gott, mit dem Priester. Das war auch eine Gemeinschaft. Und genauso ist jetzt hier demgegenüber dieses Götzenopfer und dieser Götzenopferdienst bedeutet genauso intensiv Gemeinschaft, aber eben mit den Dämonen. Und in Vers 19 fragt der Apostel Paulus die rhetorische Frage, bedeuten Götzen etwas? Natürlich nicht, sie sind tot. Und doch gibt es hinter den toten Götzen eine Macht von Dämonen, die man mit Götzendienst unterstützt, ihnen Raum gibt und sie fördert. Und das reizt Gott zur Eifersucht, Vers 21 und 22. Götzendienst war für die Korinther damals die größte Gefahr, weil er überall präsent war. Da gab es ständig irgendwo ein Opferfest und eben sehr viele Götzen. Der Götzendienst wie damals ist jetzt heute vielleicht für uns nicht mehr so großes Thema. Aber was ist Götzendienst? Was ist der Tisch der Dämonen? Dem falschen Gott zu dienen, einem Gott Ehre zu geben, der sie nicht verdient hat. Das ist in extremer Weise das Verhalten der Menschen aus Römer 1, Römer 1, Vers 21. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild eines vergänglichen Menschen, der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere verwandelt. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihres Herzens oder ihrer Herzen. Das ist Götzendienst. In Kolosser 3, Vers 5 und Epheser 5 steht aber auch noch Habgier als Götzendienst. Und in Philipper 3, Vers 19 steht, deren Gott der eigene Bauch ist. Also dein Bauch kann dein Gott sein. Also letztendlich ist auch Egoismus Götzendienst, weil ich mich vor alles andere und auch vor Gott in den Vordergrund stelle und nichts wichtiger ist als mein Ego. Also weil Götzendienst und die Gemeinschaft mit dem wahren Gott nicht zusammenpassen und sich gegenseitig ausschließen, sollen wir vor dem Götzendienst, also wirklich vor okkulten Praktiken von irgendwelchen Götzen oder satanistischen Feiern und Gottesdiensten, Abstand nehmen und weglaufen, aber auch vor Habgier und vor meinem eigenen Ego. Am Tisch des Herrn Anteil zu nehmen bedeutet, dass Gott auch wirklich meine volle Aufmerksamkeit bekommt und es bedeutet Lebenshingabe. Das ist ein hoher Anspruch und eine hohe Verantwortung, der wir uns immer wieder bewusst werden sollten. 2. Korinther 6, Vers 14 steht, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit zu schaffen? Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Und wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige mit dem Ungläubigen gemeinsam? Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott sagt, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen leben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allmächtige. Und wenn wir immer wieder das Brot brechen und den Kelch teilen, dann verkündigen wir den Tod des Herrn nach 1. Korinther 11. Das lesen wir ja oft auch in dem Zusammenhang vor. Und drücken damit aus, dass wir uns zu Gott gehörig fühlen. Die Verbindung und Gemeinschaft mit ihm, aber auch untereinander bestätigen wir damit und machen uns die neu bewusst. Und in diesem Text hier in 1. Korinther 10, da erwähnt Paulus Kelch und Brot so selbstverständlich, dass wir davon ausgehen können, dass es auch für die Korinther als Gemeinde selbstverständlich dazugehörte. Das Gedächtnismahl, das Brotbrechen oder Abendmahl, wie wir es auch nennen. Mit durchaus auch Problemen und Missverständnissen, das sehen wir dann im Kapitel 11, da kommen wir dann noch zu. Aber es gibt keinen Hinweis, dass es sich nur um ein paar Geschwister handelt, die da sich trafen. Die Christen in der Apostelgeschichte haben das Erinnern mit Brot und Wein anfangs täglich in den Häusern gemacht, später wöchentlich, genauso als gesamte Gemeinde. Und wir in Traunreuth? Wir wollen den Willen des Herrn tun. Oft genug fällt es uns schwer, so richtig zu erkennen, was der Wille des Herrn ist. Bezüglich Brotbrechen gibt es den einfachen und klaren Auftrag unseres Herrn Jesus selbst und den Wunsch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Daher vielleicht zum Nachdenken für jeden persönlich der Hinweis, der Herr Jesus wünscht sich von dir persönlich, dass du am Brotbrechen teilnimmst, sofern du Kind Gottes bist. Und wenn du damit deinem Herrn einen, ich will es mal in Anführungsstrichen sagen, Gefallen tun kannst, also nach seinem Willen handelst, was ist die Konsequenz für dich daraus? Die Antwort musst du dir und Gott selber geben. Und gerade der Ausdruck der Gemeinschaft macht deutlich, dass es etwas Gemeinsames ist, was man eben nicht allein für sich tut. Und das Zeichen des einen Leibes, beschrieben mit wir, die vielen, in Vers 17, ist sicher auch ein Ausdruck der Gesamtheit der Erlösten, weltweit. Aber auch vor Ort in der Gemeinde ist es doch ein schöneres Bild von dem einen Leib, wenn die ganze Gemeinde dabei ist. Ein ganzes Brot, ein ganzer Leib und nicht nur ein Krümel oder ein Knäppchen. Der Herr Jesus hat sich uns durch sein Erlösungswerk am Kreuz als Eigentum erkauft. Und daher ist es nur zu verständlich, dass er eifersüchtig wird, wenn wir uns anderen Göttern ausliefern. Deshalb sollen wir von den menschlichen Gelüsten davonlaufen und uns neu auf ihn ausrichten. Die Bibel nennt das Heiligung und Absonderung. Das klingt oft so negativ wie Müll, den man absondert, aussortiert. Aber es ist genau andersherum, quasi ein VIP-Ticket, eine Eintrittskarte für die Gemeinschaft mit Gott. Der Tisch des Herrn ist dein Ehrenplatz, an dem Gott dich annimmt und du als Sohn und Tochter mit deinem himmlischen Vater Zeit verbringst, wie wir es gelesen haben in 2. Korinther 6. Jetzt zu Vers 23, der nächste Abschnitt. Vers 23, da steht, alles ist mir erlaubt, aber, dieses berühmte Aber, das klingt nach Einschränkung der Freiheit, oder? Das habe ich doch schon immer gewusst. Christsein ist alles andere als Freiheit. Ich glaube, viele denken so und ich hoffe, ihr nicht. Aber viele, die nicht Christen sind, denken genauso über Christen. Dass die nämlich vor allem eins nicht sind, frei. Komplizierte Gesetze, Vorschriften im Alten und im Neuen Testament und viele Abhängigkeiten, denen man sich nicht entziehen kann. Kurzum, es ist halt kompliziert und Freiheit stelle ich mir grundsätzlich anders vor. Aber in Johannes 8, Vers 36 steht: Wenn euch nun der Sohn frei macht, der Sohn ist Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus, dann seid ihr wirklich frei. Ist es jetzt nur Wunschdenken oder Aberglaube oder wo ist da der Fehler? Ich glaube, dass es Wahrheit ist, denn es ist Gottes Wort. Die Freiheit nach dem Motto, unabhängig von allem und jedem, und einfach so nach Gusto, so wie es mir in den Kram passt, ist gar keine Freiheit, sondern Egoismus, der in eine nicht enden wollende Sehnsucht und Selbstsucht führt, die kein Ende hat und Tod unglücklich macht. Und in Römer 1 haben wir das Extrembeispiel gelesen. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben in den Begierden ihres Herzens. Also freier Egoismus ist auch keine Freiheit, sondern eigentlich Zwang zur Selbstbefriedigung, egal ob materiell, sexuell oder intellektuell. Wenn also der Sohn Gottes dich wirklich frei macht oder gemacht hat, dann bist du frei, auch von dem Egoismus und musst eben nicht mehr nur deinen Vorteil suchen und alles herausholen für dich, was irgendwie geht. Du bist nicht mehr gefangen in diesem Selbstverwirklichungszwang. Das ist sehr befreiend. Und dann stimmt es wirklich, alles ist mir erlaubt. Aber was machst du damit? Dass dich nichts und niemand mehr zu irgendwas zwingt. Du kannst frei entscheiden, was du tust. Und wofür entscheidest du dich? Mein Egoismus in mir sagt, nutz die Freiheit für dich. Und dann kommen schnell die Muster der zwanghaften Selbstsucht wieder. Paulus gibt eine Hilfestellung, wie ich mit der Freiheit umgehen soll. Freiheit nutzen, um nützlich zu sein. Freiheit nutzen, um aufzubauen und das zu suchen, was dem anderen dient. Das ist völlig konträr zu der heutigen Meinung von Freiheit und deren Folgen. Nutze deine Freiheit auf jeden Fall, um mit deinem Leben Gott zu ehren. Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Und in Kapitel 9, da hat Paulus schon von seinem Beispiel erzählt, wie er mit der Freiheit umgeht. Die Freiheit zu verzichten, obwohl es keiner von ihm verlangt. Und sich selbst zum Knecht anderer zu machen, obwohl er eigentlich frei ist. Und zwar mit einem bestimmten Ziel, um so viele Menschen wie möglich für Christus zu gewinnen. Und das wird hier wiederholt in Vers 33. Genauso wie ich jedem in allem zu gefallen lebe und nicht suche, was mir, sondern was den vielen dient, damit sie gerettet werden. Und Kapitel 11, Vers 1 am Schluss folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Ein Beispiel, nicht, dass wir so werden sollen wie Paulus, nein, das will er auch gar nicht, sondern dass wir, so wie er versucht hat, dem Beispiel Christi zu folgen, das als Vorbild nehmen. Und was ist das für ein Vorbild? In Philipper 2, Vers 4 bis 11 steht dazu: Und jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, gottgleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diesem Beispiel sollen wir folgen. Das ist unser Vorbild, unser Herr Jesus Christus. Ich will nochmal zusammenfassen. Die drei Punkte, die ich am Anfang genannt habe: Dein Leben ist ein Gottesdienst. Erinnere dich daran und lebe danach. Und lass dich von nichts abbringen, Gott die Ehre zu geben. Der Tisch des Herrn ist kein Stammtisch, sondern Ausdruck von Gemeinschaft mit dem ewigen und allmächtigen Gott. Und daher die Frage, wie ich mich dazu stelle, was es für mich bedeutet. Drittens, echte Freiheit befreit von Selbstverwirklichungszwang und hat den anderen im Blick. Wer wirklich frei ist, nach Johannes 8, Vers 36, der ist auch frei von Egoismus. Wir sollen von Götzendienst nicht nur Abstand nehmen, sondern davor weglaufen, weil es uns von der Gemeinschaft mit Gott wegzieht. Wir sind als Kinder Gottes teuer erkauft und Gottes Eigentum und sollen daher am Tisch des Herrn zu Hause sein, und zwar nur da. Und wir sollen nicht von menschlichen Lüsten und Begierden oder auch okkulten Götzendiensten von unserem eigentlichen Lebenssinn abgebracht werden, nämlich Gott mit unserem Leben zu ehren. Wir sollten neu darüber nachdenken, ob wir den Willen Gottes wirklich tun wollen, und was das dann Bedeutung hat für uns, fürs Brotbrechen, das Gedächtnismahl. Und ob es vielleicht eine neue Bedeutung für den einen oder anderen oder mich persönlich bekommt, wie wir als Gemeinde das praktizieren. Vergiss nicht, dass dich Jesus Christus wirklich frei gemacht hat. Lebe deine Freiheit nicht nach dem Vorbild der heutigen Gesellschaftsmeinung, sondern nach dem Vorbild des Apostels und damit nach dem Vorbild des Christus, so wie wir es gerade gelesen haben in Philipper 2. Amen.